Der Predigtext steht in Matthäus 6 von Vers 16 bis 18. Jesus spricht: Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler. Denn sie verstellen ihr Angesicht, um sich mit ihrem Fasten vor den Leuten sehen zu lassen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber salbe, wenn du fastest, dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit du mit deinem Fasten dich nicht den Leuten zeigest, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Liebe Gemeinde, man nennt unsere Generation eine Konsumgesellschaft. Das heißt, eine Gesellschaft von Verbrauchern. Und damit ist gemeint, dass das Verbrauchen für uns zum Lebensinhalt wurde, zum Lebenssinn, für manche zur einzigen Lebensfreude. Wir sind teils freiwillig, teils unfreiwillig in diese Situation hineingeschlittert. Und nun scheint sich behutsam, aber doch deutlich, eine Wende abzuzeichnen. Vielleicht nennt man die nächste Generation dann eine Verzichtgesellschaft. Unter diesem Aspekt gewinnt das Fasten in der Bibel für uns vielleicht wieder neu an Bedeutung. Aber nicht allein um dieser zeitgeschichtlichen Aktualität willen ist es heute Morgen zum Thema geworden. Dreimal in diesem Kapitel sagt Jesus den gleichen Satz: Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und jedes Mal wird es in einem anderen Zusammenhang so gesagt. Einmal geht es um das Almosengeben, also um das Geben in der Mitverantwortung für andere, das Teilnehmen am Leiden der anderen und ihrem Mangel. Das zweite Mal geht es um das Beten, also um diesen innersten Ausdruck unserer Beziehungen zu Gott. Und das dritte Mal hier in unserem Text um das Fasten. Almosen geben, Beten und Fasten sind drei Grundelemente, die sich in jeder höher entwickelten Religion wiederfinden. Fasten spielt beispielsweise im Islam eine wichtige Rolle, sodass ihm ein Monat gewidmet ist. Natürlich wird Fasten auch unter uns praktiziert als Einschränkung im Essen, im zeitweiligen Verzicht, in der Regel nicht gerade als Erfüllung einer biblischen Anweisung verstanden, sondern mehr als Befolgung eines ärztlichen Rates. Aber auch darin erfüllt sich durchaus biblische Absicht, denn Gott hat Interesse daran, dass wir leben. Gott will unser Leben und nicht unseren Tod. Wer also um seiner Gesundheit willen fastet, ist durchaus auf gutem Wege. Es gibt auch ästhetische Gründe für das Fasten. Vielleicht sind sie noch verbreiteter vom Motiv her als die Frage nach der Gesundheit. Aber da muss man dann schon sehr darauf achten, dass man das richtige Maß findet. Sonst kippt es. Ins Gegenteil. Sonst wird das, was als lebenswichtig erstrebt wird durch das Fasten, schließlich bezahlt mit einem hohen Preis. Einem zu hohen. Schlank sein mag schön sein, aber wenn das gleichbedeutend ist mit schlecht gelaunt, mit kraftlos, mit unterernährt und krank, dann kriegt das eine andere Dimension. Man kann aufgrund eines Schönheitsideals seine Gesundheit ruinieren und damit hat man gewiss mehr verloren als gewonnen. Das religiöse Fasten in der Bibel hat, soweit wir das erkennen können, eine dreifache Absicht. Da ist zunächst einmal der Verzicht auf Essen in einem Ritual, regelmäßig oder auch besonders, indem man Gott auf sich aufmerksam machen möchte. Ein Mensch entzieht sich etwas. Eine Art Selbstbestrafung mit dem Wunsch, dass Gott das sieht. Der Mensch tut etwas Besonderes. Mit der Vorstellung, Gott möge das beachten. Und daran erkennen, wie ernst es diesem Menschen ist. Und das führt auch zu dieser zweiten Art, zu diesem zweiten Verständnis, dem Gedanken, der hinter dem Fasten steht. Man möchte Gott, vielleicht auch der Welt und der noch mehr, beweisen, dass das, was man im Innersten möchte, zum Beispiel seinen Sinn ändern, Buße tun über etwas, dass man dem Gewicht gibt. Man möchte Echtheit damit ausdrücken. Es ist mir ernst. Ich meine einen inneren geistlichen Vorgang auch und betone und unterstreiche es durch einen äußerlichen Verzicht. Das Bedürfnis nach Beweis der Echtheit. Und das Dritte, was man in der Bibel und biblischem Fasten kennt, in religiösem Fasten überhaupt, ist das stellvertretende Fasten. Mit dem Bedürfnis und Ziel, Gott zum Handeln zu bewegen. Man sieht sich einer Situation gegenüber, in der man als Mensch machtlos ist, der Not und dem Leiden eines Volkes. Vielleicht durch eigenes oder fremdes Verschulden herbeigeführt und möchte nun durch Fasten eine Art religiösen Unterdruck erzeugen, sodass Gott sich in Bewegung setzt. Und handelt. Sie sehen alleine an diesen ganz wenigen Beispielen, welche eine Bandbreite dieses Wort Fasten hat. Und das ist erst der Anfang einer sehr interessanten, vielfältigen und bedeutungsvollen religiösen Praxis, über die wir eigentlich noch zu wenig wissen. Wir wollen uns heute Morgen auch im Nachdenken darüber einschränken auf dieses Wort Christi und dem nachgehen. Warum hat Jesus diesen Satz gesagt? Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Oder einfach wird es dir vergelten. Wir wollen hier und heute jetzt Fasten verstehen, als einen gelegentlichen oder regelmäßigen, in manchen Dingen vielleicht völligen, Verzicht auf etwas. Einen Verzicht, den wir erbringen. In irgendeinem Lebenszusammenhang. Er sei materiell oder aufgrund von Beziehungen, Erwartungen, Wünschen, irgendwelcher Art. Wenn dieser Verzicht für uns zur Lebenskraft werden soll und nicht eine zerstörende Kraft entfalten soll, dann muss er in Gottes Angesicht gebracht werden und nicht im Angesicht der Menschen vollzogen werden. Das Fasten ist offensichtlich eine Kraft und sie kann sich nach verschiedenen Seiten hin auf die Persönlichkeit eines Menschenlebens und damit auch auf eine Gesellschaft auswirken. Wenn diese Auswirkung aber eine lebensschaffende sein soll, dann müssen wir sie in das Angesicht Gottes bringen. Denn es gibt Verzicht, den wir erbringen müssen im Leben. Es gibt ein Fasten, das von uns gefordert ist und wir werden nicht danach gefragt. Und es gibt einen Verzicht, den wir freiwillig erbringen können oder ihn auch lassen. Auf allen Ebenen unseres menschlichen Lebens brauchen wir nun die Bestätigung für das, was wir tun, durch andere, durch unsere Umwelt. Und wir sind darauf angewiesen. Das ist inzwischen bekannt. Das hat aber eine Konsequenz, nämlich, dass dadurch die Umwelt, die anderen Menschen, die uns näher sind oder weiter entfernt, die Gesellschaft, von der wir ein Teil sind, in der wir leben, auf uns bestimmenden Einfluss gewinnt und wir dazu neigen, sie zu beeindrucken. Wir ziehen Vergleiche für uns selbst. Wir fragen uns, wie weit wir dem Bild der Gesellschaft, in der wir leben, entsprechen. Was für einen Stellenwert wir haben. Wie hoch ist unser Ansehen vor den anderen? Wie groß bin ich? Wie weit bin ich? Sie wissen, im Blick auf die vergangenen Jahre und Jahrzehnte war das ein starkes Motiv für die Arbeit, für das Vorwärtskommen von Menschen in ihrem Berufsleben. Unter einem Aspekt, dass der am meisten konsumiert, das größte Ansehen hat, haben viele Menschen ihre ganze Lebenskraft hineingesteckt, um diesem Image, diesem Bild zu entsprechen. Es gibt Ähnliches auf religiöser Ebene und es könnte sein, dass in der Zukunft das Ansehen eines Menschen im Verzicht besteht, dass die Großen dieser Welt die sein werden, die nichts brauchen. Und dass sie die beeindruckenden Persönlichkeiten und bestimmenden Persönlichkeiten in dieser Welt werden. Dass man auf sie hören wird, ihren Worten glauben wird, ihren Worten folgen wird. Es geht so etwas, wie man so schön sagt heute, eine Signalwirkung aus. Das Motiv, angesehen zu sein, begleitet uns durch das Leben. Aber auf diesem Weg mag der Mensch sein Ich verlieren oder überhaupt nicht finden. Indem wir tun, was alle tun, indem wir nach dem streben, wonach andere streben, und darin ständig uns orientieren, mögen wir unser Leben verlieren. Wird das Ringen um Ansehen, Eindruck machen zum Gottesdienst. Und die Gesellschaft, die das bestimmt, zum unpersönlichen Gott. Hart urteilend über uns. Und wir prüfen ständig heimlich in uns, wie weit wir dem Bild entsprechen. Haben ein mehr oder weniger starkes Ansehen vor uns selbst, weil wir glauben, wir haben es entsprechend in der Umgebung. Das Urteil und die Gedanken unserer Herzen werden von diesen Maßstäben bestimmt. Und diese Urteile hören wir dann heraus aus den persönlichen Begegnungen und geben sie auch von uns. Wir sind selbst Teil dieses Gottes, Gesellschaft genannt, Umwelt genannt, diese bestimmende Macht über unser Dasein. Das ist eine lebenzerstörende Kraft, und zwar in einer Konsumgesellschaft ebenso wie in einer Verzichtgesellschaft. Und vielleicht ist in dieser zerstörenden Kraft des ewigen Vergleiches und daher sein Ansehen gewinnen, auch das Leistungsdenken beheimatet, das uns nicht zur Besinnung kommen lässt, sondern uns jagt und jagt in dieser Welt. Und uns das nimmt, wonach wir suchen von Kindesbeinen an, das Gegenüber eines Lebendigen, eines Ewigen, eines Zuverlässigen, damit wir daran Mensch werden können. Es mag diese zerstörende Kraft auch sein, die unser Leben auf allen Ebenen so anspruchsvoll macht, sodass wir Gefahr laufen, in der Erfüllung unserer Wünsche ebenso das Leben zu verlieren, wie im großzügigen Verzicht. Die Bedeutung dieses Jesuswortes liegt in seiner Fähigkeit, den Verzicht zu einer echten Lebenskraft zu machen. Nun kann man nicht leugnen, dass viele auch unter uns lebenslang bis jetzt haben Verzicht erbringen müssen oder haben ihn freiwillig erbracht in ihren Lebensverhältnissen. Zunächst einmal materiell, dann aber auch in den Beziehungen, in denen sie lebten. Manch eine Frau hat nur die Kraft behalten, in ihrer Familie Ehefrau und Mutter zu bleiben, weil sie Verzichte erbrachte. Und sie hat es freiwillig getan. Hätte sie auf der Erfüllung ihrer Wünsche und Forderungen ihrem Ehepartner oder ihren Kindern gegenüber bestanden, wäre ihr nur eine Möglichkeit geblieben, auszubrechen aus der Beziehung, in der sie lebte. In menschlichen Beziehungen bleiben zu können, das gilt auch für viele Männer, erfordert Fähigkeit, Verzichte zu erbringen. In vielerlei Weisen. Leben in menschlichen Beziehungen ist auf lange Sicht gesehen anders gar nicht möglich. Aber da ist nun, wenn wir weiter fragen, eine Beobachtung zu machen, die uns wach werden lässt. Dieser Verzicht wird oft erbracht, verbunden mit einer feinen und gelegentlich deutlichen Bitterkeit. Ich habe Menschen kennengelernt, auch fromme Menschen kennengelernt, die ihr Leben Gott verschrieben haben und einen lebenslangen Verzicht gebracht haben, auf allen Ebenen. Und im Älterwerden war ein Zug der Bitterkeit unverkennbar. Sie waren für viele andere ideal. Sie repräsentierten etwas, dass man sagte, oh ja, so wie er oder sie, so möchte ich gerne sein. Was muss das für ein großer Mensch sein, dass er so verzichten kann? Aber der Preis für diesen Verzicht war Bitterkeit. Und der macht diese Bitterkeit macht den Verzicht unglaubwürdig. Es macht deutlich, dass hier irgendetwas im Innersten nicht verarbeitet, nicht angenommen ist, und zwar etwas Entscheidendes. Darum ist Verzicht in menschlichen Beziehungen oft genug Anlass gewesen zu Streit, Bitterkeit, zu Neid, zu diesem heimlichen Neid, sodass sich ein Paradox einstellt. Nach außen großzügiger Verzicht, vielleicht konnte man nicht anders, die Trauben waren einem zu sauer oder man hat nicht Mut oder Kraft genug gehabt, überhaupt etwas zu fordern, es gibt viele Gründe dafür, auf jeden Fall nach außen Verzicht und damit Ansehensgewinn. Nach innen aber Neid. Neid, der sich geradezu zur Forderung formulierte, indem man dem anderen nicht gönnt, worauf man selbst verzichten musste. Oder verzichtet hat. Es gibt ganz interessante geschichtliche Beispiele. Ein Problem der afrikanischen Kirche, das Problem der Polygamie innerhalb der christlichen Gemeinde, das heute von den Missionaren ganz anders gesehen wird als von jenen Missionaren, die das Christentum nach Afrika gebracht haben. Ist heute fast unlösbar, weil die Pastorengeneration, die Generation der Leitenden innerhalb der christlichen Kirche, sich heute sagen, wir haben den Verzicht erbracht, als wir Christen wurde das von uns gefordert. Also mit welchem Recht sollen wir heute der jüngeren Generation etwas zugestehen, worauf wir verzichtet haben? Nein, wenn sie Christen werden wollen, sollen sie auch darauf verzichten. Und diese Mentalität ist ja auch unter uns bekannt. Wie viele Eltern begegnen ihren Kindern? Gerade vom Glauben her, mit den gleichen Einstellungen, haben wir darauf verzichten müssen? Und es hat uns gut getan und wir haben es überlebt. Warum ihr nicht auch? Es wird auch euch gut tun. Dieses unkritische Übertragen eigener Verzichte auf die neue kommende Generation wird also zur Forderung, zum Ausdruck des Inneren und bei näherem Zusehen zum Neid, zu der mangelnden Größe. Verzicht, ob freiwillig oder erzwungen, ist innerlich nicht verarbeitet, nicht angenommen worden. Und damit verliert er seine lebenstärkende Kraft und wird zur zerstörenden Kraft. Er macht blind für das Schöne im Leben. Er macht blind für Gottes Schöpfung und seine überwältigende Großzügigkeit in der Schöpfung. Er führt uns auf einen falschen Weg. Jesus lädt uns ein, Verzicht zu erbringen, wenn wir wollen, in der Verborgenheit des Herzens. Einen Verzicht, der im Innersten angenommen ist, aber sich nicht nach außen darum ausdrücken muss, sondern der bewusst verborgen gehalten wird als einen Raum der Intimität zwischen Gott und mir. Darum ein Verzicht, der frei ist von Bitterkeit. Darum ein Verzicht, der zur Quelle von Kraft wird, der auch ein Ausdruck von Liebe wird, einer glaubwürdigen Liebe, ein Ausdruck von Gottes Liebe. Jesus gebraucht hier recht praktische Ausdrücke. Wenn du fastest, sagt Jesus, dann salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht. Das sind direkt kosmetische Anweisungen in der Bibel. Und das noch dazu aus dem Munde Jesu. Mit ein bisschen Fantasie könnte man direkt noch aufs Schminken kommen dabei. Das bedeutet, Jesus sagt, nach außen hin sollst du daran Freude zeigen, sodass man nicht erkennen kann. Nicht sagen, ach der Arme, der muss so verzichten. Oder ach, was für ein großartiger Mensch. Was für eine moralische Kraft hat er wohl. Wie groß ist sein Glaube. Und dann schließlich die Forderung mit all ihren Konsequenzen. Sondern Jesus lädt uns ein zu einem Verzichten, das zum Anfang eines Weges wird, in dem Größe wächst. Echte, menschliche Größe. Echte Größe von Gott. Und das Geheimnis ist auch hier wieder Bestätigung. Kein Mensch kann das tun ohne Bestätigung. Denn die Bitterkeit im Verzicht hat eben ihren Ursprung, dass Menschen Verzicht erbracht haben und niemand hat sie bestätigt. Sie glaubten damit Ansehen zu gewinnen und zum Schluss hatten sie keins. Und dann fühlten sie sich betrogen, so wie sich manche Christen betrogen fühlen in der Mitte des Lebens, weil sie sagen, auf was habe ich jetzt schon alles verzichtet, weil ich gläubig wurde und jetzt bin ich ums Leben betrogen. Weil eine andere kommende Christengeneration manche Freiheiten gebraucht, die uns verboten waren. Und damit ist man ums Leben betrogen und das Christentum wird bitter. Diesen Menschen hat die Bestätigung gefehlt. Sie haben Verzichte erbracht, hofften sich damit Ansehen und nun ist alles weg. Aber sie haben das Ansehen von der kommenden Generation gewollt. Und die nachfolgende Generation sagt halt, ihr habt verzichtet, wir nicht. Aha, ihr habt das gut gefunden, ich nicht. Wir finden es anders gut. Und da keine Bestätigung mehr. Und dann fragt man sich, warum, aber die Frage gesteht man sich nicht ein, also wird man bitter. Jesus sagt aber, dass wir nicht nur eine Bestätigung brauchen, sondern dass wir auch eine bekommen. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Das ist der Raum im Gegenüber Gottes, in dem die Bitterkeit schwindet. Und darum möchte ich Sie einladen, Ihr Leben zu überprüfen. Und zwar nicht jetzt im Blick auf Forderungen, wo Sie meinen, verzichten zu müssen, sondern zunächst einmal auf einer Ebene, in der Sie verzichtet haben. Und vor allem einmal dieser bitteren Wurzel nachzugehen im Leben, die Ihnen auftaucht im Vergleichen Ihres Lebens mit anderen gleichaltrigen Jüngeren. Und diesen Verzicht in den Raum der Verborgenheit Gottes zu nehmen und ihn dort vor Gott zu bringen und Gottes anschauen zu lassen. Und dann vielleicht diesen Verzicht zu Gott hinzugeben, sagen, Herr, es sind viele Motive in meinem Herzen gewesen, warum ich den Verzicht erbracht habe. Und ich merke, wenn jetzt nicht was passiert, dann wendet sich dieser Verzicht, von dem ich hoffte, er werde ein Segen, gegen mich und wird zum Fluch. Und darum, Vater, gebe ich ihn jetzt dir. Ich gebe ihn dir hin und ich bitte dich, nimm ihn an. Er sei dir getan. Es sei dir gebracht. Um aus dieser Begegnung mit Gott Bestätigung zu empfangen, Zuwendung zu empfangen, weil Gott dieses Gebet annimmt. Weil Gott diesen Verzicht im Verborgenen annimmt, solange sie darauf verzichten, ihn zur Forderung gegen andere zu machen, ihn zum Prestigegewinn bei anderen auszuweiten, sondern ihn in der Geborgenheit ihres Herzens zu halten, vor dem Angesicht Gottes. Das Vergelten Gottes ist nicht einfach, ein Lohn in der Ewigkeit. Das mag sein und ich kann das nicht genug beurteilen, wie dieser Lohn aussehen wird. Aber der Lohn, das Vergelten, ist eine Bestätigung, die Gott uns gibt in diesem Leben durch seine Zuwendung und durch das Bewusstsein, dass wir etwas für ihn getan haben, zu ihm hin getan haben, das dadurch seine Bedeutung gewinnt. Es gibt eine Geschichte, eine reizende Geschichte, aus Amerika, über ein Verständnis des Fastens, wie es nicht sein sollte, um dann hinzuführen zu einem Verständnis, aus dem wir Leben gewinnen können. Es wird erzählt, dass ein Reisender in den Felsengebirgen der Vereinigten Staaten einen alten Mann traf, der da zwischen den Felsen herumkletterte, mühsam. Und als er ihn fragte, was er denn hier tue, sagte der Mann, ich suche die Schönheit der Welt, dieser Schöpfung. Meinte der Reisende, das haben sie sich aber ziemlich spät überlegt in ihrem Leben. In diesem Alter, hier oben. Daraufhin erzählte ihm der Mann, er sei Priester gewesen. Er habe in einem Kloster gelebt und lebenslang über diese Mauern nicht hinausgesehen, außer ein paar Bäumen und einem Kornfeld vor seinem Fenster. Und dann sei er im hohen Alter sehr krank geworden. In seiner Krankheit habe er eine Vision gehabt. Ein Engel sei in seinem Bett gestanden und er habe den Engel gefragt, was willst du? Der Engel habe gesagt, ich will dich abholen. Ich will dich mitten in das Reich Gottes nehmen. Fragt ihn der Priester, ist diese neue Welt auch schön? Sagt der Engel, hast du die Schönheit dieser Welt nicht gesehen, wirst du die Schönheit der neuen auch nicht sehen. Daraufhin sagte der Priester, kannst du mir noch 2 Jahre Zeit geben? Und er wurde wieder gesund und unternahm es jetzt, die Schönheit dieser Welt zu sehen, um sich vorzubereiten auf die andere, die größere Schönheit. Sehen Sie, wenn der Verzicht den Horizont eines Menschen einengt und er immer weniger sieht und zum Schluss nur noch sein Verzicht übrig bleibt, wie soll er die Größe des Himmels fassen, die Gott für uns vorbereitet hat? Wenn aber der Verzicht das Herz und die Augen frei macht für die Größe und die Schönheit, dann hat es uns Gott vergolten. Der Vater, der in das Verborgene sieht, hat es schon vergolten und uns damit die Tür geöffnet zu einer Schönheit, die wir schauen werden mit unseren Augen in einer Welt, die diese Welt übersteigt und die diese Schöpfung einmal ablösen wird. So hat sich die Verheißung Christi erfüllt. Amen. Lieber Vater, wir spüren, dass der Verzicht in unserem Leben eine größere Rolle spielt, als wir gedacht haben. Und wir spüren, dass hier sich über unser Leben etwas entscheidet. In dem, was in uns vor sich geht, wie wir den Dingen begegnen und wie wir einander begegnen. In den Wünschen und Ansprüchen nach Erfüllung. Du hast uns nicht nur viel geschenkt, sondern willst uns Herz und Sinne öffnen für größere Gaben. Lehre uns, das Gute zu sehen und es zu empfangen und es anzunehmen und aufzunehmen in unser Herz, in unser Leben und es zu gebrauchen zu deiner Ehre. Lehre uns zu verzichten, Vater, in der Verborgenheit unseres Herzens, die du siehst, damit du dieses Innere füllen kannst mit deinem Angesicht, damit wir im Innersten auch das, was wir loslassen, ganz angenommen haben und es dir geben. Es durch unser Leben hindurchgeht als eine Hingabe an dich und nicht als ein Zwang des Gewissens. So wie wir uns von Dingen dieses Lebens trennen und so wie wir unsere Beziehungen untereinander auf manche Zuwendung und Liebe verzichten, so wie wir auf Aufmerksamkeit und Ehre voneinander verzichten, lass das in unserem Innersten zu einer Gabe werden, die du verwandelst durch dein Anschauen in Lebenskraft, damit die Wurzel der Bitterkeit aus uns verschwinde und Liebe und Erfüllung aus unserem Leben fließe. Nimm uns auf diesen Weg des Lebens mit, so wie wir in diesen Tag gehen, und nimm uns auf diesen Weg des Lebens mit, so wie wir in diese Woche gehen, im Erfüllen und Verzichten. Sieh in unser Verborgenes und sei du darin unser Gott. Amen.